Technik wird's 68. Heute ist Montag, der 16.04.2007. Heute im Studio ist Tobias Glawe. Hallo, grüß dich.
Hallo, David.
Wir unterhalten uns heute über Webseiten, und zwar, wie können wir Webseiten aufpeppen? Herzlich willkommen zu Technikwürze, dem Design- und Webstandards-Podcast. Interview. So, Tobias, wir schauen zuerst mal ein bisschen auf die News. Letztens hat Adobe ja seine neue Creative Suite 3 angekündigt. Weißt du genau, wann die erscheinen soll?
Also ein Erscheinungsdatum genau habe ich noch nicht gefunden. Es gab aber über den Store bereits die Möglichkeit, die Produkte vorzubestellen.
Ja.
Die Produktpalette ist ziemlich groß. Es sind 2, 4, 6 Suits erhältlich.
Ja.
Ob das nun dem Benutzer entgegenkommt, wäre die nächste Frage.
Wir schauen uns die Pakete gleich mal an. Das, was für Mac-Benutzer auf jeden Fall interessant ist, zumindest für diejenigen, die schon die neuen Intel-Prozessoren drin haben. Sämtliche unter der Creative Suite 3 erschienenen Produkte, oder fast sämtliche, sind noch nicht alle Intel-kompatibel. Die meisten sind jetzt nativ, laufen die auf Intel, benutzen also nicht mehr diese Umgebungsvariante Rosetta und sollen natürlich auf den Intel-Macs deutlich schneller sein als zum Beispiel Photoshop CS2. Adobe hat sehr, sehr viele Neuigkeiten angekündigt. Ich glaube, insgesamt kann man sagen, Tobias, dass das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten jetzt viel flüssiger laufen soll. Also zum Beispiel In- und Export von Photoshop zu Fireworks oder GoLive oder was auch immer, ne?
Ja, das war das zentrale Schlüsselelement, dass eben die Produkte, denen vorher noch das Makromedia davor stand und die vorher nicht im Creative Suite mit erfasst waren, jetzt unter dem gemeinsamen Nenner Adobe stehen und alle über diese Bridge-Funktionalität, die bereits aus dem CS2 bekannt ist, alle unter einen Hut gebracht werden.
Nutzt du Bridge?
Ehrlich gesagt, nein.
Ich nutze auch nicht Bridge, weil ich es Quatsch finde. Bridge, für diejenigen, die es nicht kennen, ist so ein Adobe-Produkt, ähnlich wie ein Dateimanager für Bilder und Multimedia-Inhalte, sodass man seine Thumbnails sieht und alles managt. Ich benutze es nicht, weil ich einen Mac habe und meine Mac-spezifischen Sachen habe. Vielleicht ist es daran für Windows-User eventuell interessant, Fragezeichen?
Wenn man die Möglichkeiten benötigt oder hat, zentral seine gesamten, nennen wir es mal, Werke zu sammeln, ist Bridge durchaus eine Möglichkeit, die Sachen übersichtlich darzustellen und irgendwie auch projektmäßig zu verwalten. Es wird mit sicherlich doch andere, komfortablere Lösungen geben, aber Bridge, wenn es dabei ist, kann man es natürlich auch nutzen.
Und oder sagen wir so, für diejenigen, die es noch nicht eingesetzt haben, für die ist es eine Alternative.
Zu den, sagen wir so, zum Standard Windows Explorer definitiv ja.
Okay, halten wir uns nicht an Bridge auf. Vielleicht stellen wir einfach mal kurz die Pakete vor, die Adobe rausgegeben hat. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinge, die können wir langhangeln. Ich fange mal mit dem Premium-Paket an, dann wechsle ich mal zu dir und du erzählst mal, was die Komponenten der einzelnen Pakete sind. Also insgesamt scheint es sehr unübersichtlich zu sein, das, was Adobe jetzt mit diesen Paketschnüren gemacht hat. Es ist ähnlich kompliziert, das haben wir im Vorfeld schon erörtert, wie Microsoft mit seinem neuen Vista, wo es da 1000 Varianten gibt mit der Upgrade- und Vollversion. Und dann gibt es doch mal, schauen wir uns das an. Es gibt bei der Creative Suite 3 in dem Paket Design Premium folgende Dinge. InDesign, CS3, Photoshop in der Extended-Variante. Darüber unterhalten wir uns gleich nochmal. Aber es gibt von Photoshop jetzt auch noch 2 Versionen, nicht nur eine. Dann gibt es den Illustrator, Flash, jetzt unter dem Adobe-Banner, Dreamweaver und Acrobat 8. Dazu gibt es standardmäßig Bridge, Version Q, Device Central, Stock Photos. Das sind ja so die 3 Gaben insgesamt. Ein Paket für Design, so sieht es Adobe vor. Nächste Paket, was haben wir da?
Ja, das Design Standard.
Wahrscheinlich also die abgespeckte Variante von dem Design Premium.
Mit Sicherheit die abgespeckte Variante sein. Fällt auch von seiner Ausstattung her natürlich kleiner aus. Enthalten InDesign in der CS3-Version. Angepasst Photoshop CS3, nicht in der CS3-Version, also nicht schon in der CS3-Version, aber nicht in der Extended-Version. Wobei, was die Extended, wo der Unterschied zwischen der Extended und der Standard-Version sind, das musst du mir gleich nochmal erzählen, weil die kenne ich noch nicht.
Ja.
Illustrator, Acrobat 8 Professional, auch wieder die Standardkomponenten, Bridge, Version Q, Adobe Device Central, das sagt mir jetzt im Moment ehrlich gesagt auch nichts. Stock Photos wird gab es letztes Jahr eine ziemlich große Beta öffentlich.
Ja.
Und Acrobat Connect, das sagt mir leider im Moment auch nicht wirklich viel.
Adobe Device Central, das habe ich mal angeschaut, ein bisschen. Damit kannst du deine Webseite, falls du anmachst, mal anzeigen lassen auf diversen Handytypen zum Beispiel, sodass du sehen kannst mit dem Look and Feel der Handys, die sind dann auch abgebildet, wie deine Webseite interagieren könnte mit diesem Handy oder wie sie sich bedienen lassen. Eigentlich eine sehr praktische Variante, die ich mir persönlich in der praktischen Arbeit noch nicht angeschaut habe. Das ist Device Central. Unterschied, ganz kurz nochmal erklärt, zu Photoshop CS3 Normal und Photoshop CS3 Extended ist, soweit ich das jetzt diesen Vorstellungsvideo von Adobe, als sie diese Sachen gelauncht haben, rausfinden konnte, ist, dass die Extended-Version jetzt auch 3D-Objekte bearbeiten kann. Also du kannst richtig jetzt von 3D-Anwendungen deine Sachen importieren und die weiter bearbeiten und da irgendwie deine Maps drüber laufen lassen und die Dateien bleiben erhalten. Also du hast auch eine Videofunktionalität jetzt, glaube ich, drin, sodass du sogar in Teilen deine Videos bearbeiten kannst, nicht vollständig, so wie es die anderen Produkte machen, sondern zumindest so, dass du mal irgendwelche Fotos gerade dafür bearbeiten kannst und wieder im und exportieren kannst. Also ob das jetzt für mich wird es wahrscheinlich nicht in Frage kommen, dieses Extended Version, aber
Markt dazu geben.
Ich glaube, wer Videos bearbeitet, wird es mit der Variante gut beraten sein oder sehr viel mit 3D-Sachen macht.
Das klingt schon so fast in die Richtung Schnittstelle zu After Effects.
Ja, ja, genau. Ich glaube, darüber läuft es hinaus dann. Nächste Paket, was haben wir in der Creative Suite 3? Das ist das Web Premium. Von dem gibt es auch eine Standardvariante, die der Tobias gleich mal vorstellt. In der Premium-Variante haben wir Dreamweaver. Dann haben wir Flash, Photoshop auch in der Extended Version, den Illustrator, Fireworks, Acrobat 8 und Contribute. Weißt du, was Contribute ist? Das war auch ein Makromedia-Produkt, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, was das ist.
Contribute wurde in Verbindung mit Dreamweaver vertrieben. Contribute war eigentlich so der Ersatz für ein Content-Management-System. Man konnte in Dreamweaver, in die Vorgängerversion, bearbeitbare oder editierbare Bereiche festlegen, die sich dann mit Contribute pflegen lassen. Contribute gab es in einer lokalen Version mit einem ganz einfachen FTP-Client, mit dem man lokal, also entsprechend Kunden zum Beispiel, ihre Internetseite oder Inhalte pflegen konnten und zum Beispiel Textänderungen dergleichen vornehmen und die Sachen dann wieder über FTP entsprechend zurückzuspielen, ohne groß am eigentlichen Inhalt oder am eigentlichen Design etwas zu ändern.
Ah, verstehe.
Also im Prinzip wie ein lokales Content-Management.
Okay. Also ich denke, die Web-Variante geht mehr Richtung Webentwickler mit Dreamweaver, ganz klar. Flash, Photoshop, Illustrator, Fireworks kann man, denke ich, eine Menge in Sachen Web machen. Mehr braucht das Herz nicht. Dann haben wir noch Webstandard. Was fehlt da, beziehungsweise was ist in diesem Paket drin? Tobias.
Also drin definitiv ist Dreamweaver, Flash die in der Professional-Version, Fireworks, Contribute und auch die anderen Komponenten, die in den größeren Paketen mit drin sind. Also sprich die üblichen Dinge wie Bridge, Version, Q und dergleichen.
Interessanterweise entdecke ich in diesem Paket nicht Photoshop, diesen Webstandard. Und das ist auch ein Ding, was wir demnächst nochmal erörtern werden. Wir gehen demnächst nochmal auf Fireworks ein als Photoshop-Alternative. Und ich denke, das ist genau ein Paket, was Adobe geschnürt hat für Webdesigner, die nicht unbedingt das große Pferd Photoshop einsetzen möchten, sondern eher mit der Alternative Fireworks fahren.
Ich glaube, das ist was für Leute, die sich weniger mit Fotos als eher mit der Entwicklung von Elementen oder grafischen Elementen beschäftigen.
Ja, also wird das wahrscheinlich auch das günstigste Paket sein. Als nächstes haben wir noch zwei Pakete. Das ist das Production Premium. Und Premium klingt schon teuer und dementsprechend wird es wahrscheinlich auch teuer sein, obwohl Adobe ja im Generellen teuer ist. Also wenn ich mir überlege, dass eine Single-Update von Photoshop, weiß ich nicht, wie viel Hunderte von Euro kosten oder 1000, noch was, ich weiß nicht. Production Premium beinhaltet folgende Pakete. After Effects CS3, das ist Video-Endbearbeitung, denke ich. Ne?
Das ist Video-Endbearbeitung, richtig, genau.
Genau. Adobe Premiere Pro, auch in der CS3-Variante und endlich erstmalig auf dem Mac auch verfügbar. Dann haben wir Photoshop CS3 Extended, Flash CS3 Professional, lese ich gerade. Illustrator, Sound Booth ist ein Sound-Editierprogramm und Encore, das wird zum Editieren sein. Also die Production Premium wird, denke ich, hauptsächlich für Videos-Profis sein. Was mich jetzt ein bisschen überrascht, da stolper ich gerade drüber, Flash CS3 Professional.
Richtig. Also ich tippe mal, es gibt ja dieses schöne Medium Flash-Video. Und was spricht eigentlich dagegen, Videobearbeitung zu Hause am Rechner zu tun, das Ganze dann in Flash-Video zu veröffentlichen? Ich tippe, das wird der ganze Hintergrund sein, warum Flash mit dem in dem Paket ist.
Wahrscheinlich, ja. Magst du noch mal die Master Collection vorstellen?
Ja, jetzt kommen wir wahrscheinlich zum definitiv teuersten Produkt oder Suite, was sich bei Adobe kaufen lässt.
Ich glaube, das ist so die Paketsammlung von sämtlichen Adobe- und Makromedia-Produkten, die es gibt.
Kann man so sehen. Wobei ich glaube, es für Agenturen, die ein zweites Umfeld haben, ist es, glaube ich, eine gute Investition. Fangen wir doch mal an. InDesign, Photoshop wieder eine Extended Version, Illustrator, Acrobat 8 Professional, Flash Professional, Dreamweaver, Fireworks, Contribute, After Effects Professional, Adobe Premiere Pro, Soundbooth und auch wieder in Core.
Zusätzlich dabei ist, was ich noch sehe, Adobe On Location CS3 und Ultra CS3.
Stimmt, genau. Die sind als Plus aufgeführt.
Ach, weißt du, was das für Produkte sind?
Ehrlich gesagt, nein.
Ultra, ich denke mal, das wird auch so Richtung Video gehen. Zusammenfassend können wir sagen, für mich als Webentwickler wären die Pakete interessant, Web Standard, Web Premium, obwohl ich eher zu der Premium-Variante tendieren würde, da ich der Photoshop-Nutzer bin.
Das geht mir
wahrscheinlich zu Web Standard.
Ich würde auch zum Web Premium tendieren, einfach aus dem Grund,
weil es dabei noch ist.
Richtig, weil ich arbeite momentan noch in der Photoshop-Version, ja. Die ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Also da steht noch nicht mal CS davor.
Ja.
Und deswegen wäre, glaube ich, dadurch, dass ich das Studio 8 habe, das interessantes Update definitiv.
Also insgesamt ist es sehr unübersichtlich, wie ich finde, weil auch die Unterschiede zwischen Standardversion, Photoshop und Extended Version wieder in Verbindung mit den ganzen Paketen günstiger vom Preis her ist, sicher, ganz sicher, als wenn man sich jetzt alle Pakete einzeln kauft.
Das mit Sicherheit, ja.
Ob das jetzt der gelungene Schritt ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, auf jeden Fall hervorzuheben sind viele neue Funktionen, die Interagierbarkeit der verschiedenen Komponenten zueinander. Also jetzt Photoshop, Import, Export. Das müssen wir uns natürlich in den Beta-Versionen oder in den Finals, die dann rauskommen, natürlich nochmal genau anschauen. Werden wir auch tun. Können wir beide ja nochmal machen, dass wir uns das jeweils dann anschauen und dann nochmal ein Fazit ziehen. Aber ich denke...
Also was interessant sein wird definitiv, ist das Workflow der ehemaligen Makromedia-Anwendung, jetzt Adobe-Anwendung unterhalb oder in Verbindung mit den bereits vorhandenen Adobe-Anwendungen. Sprich, der Workflow zwischen Fireworks und Photoshop oder Fireworks und Illustrator. Ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema werden.
Ja. Ich bin aber gespannt, wie jetzt Flash die neue Anwendung aussieht, ob die noch mal ein bisschen mehr Adobe-Style bekommen hat. Ist eine spannende Geschichte. Ich denke, CS3, darüber haben wir genug erzählt. Kommen wir eigentlich zum Hauptthema, worüber wir eigentlich heute unterhalten wollten, nämlich Webseiten aufpeppen. Wir hatten letztens bei Technikwürze eine Sendung, die hatte ich mit dem Jens Grochdreis geführt, wo wir uns unterhalten haben über Elemente, die man am besten nicht auf einer Webseite packen sollte. Und uns hatte ein Hörer geschrieben, der Matthias war das, Nachname leider unbekannt, der hätte gesagt, sag doch mal irgendwas über Website, über Elemente, die man auf eine Webseite packen kann. Was mir spontan einfällt, ist Google Maps. Google Maps auf einer Webseite kann man dann packen, wenn man zum Beispiel eine Anfahrtskizze hat, zum Beispiel zu seinem Geburtstag. Oder dass man sagt, komm bei mir ins Büro, ich wohne in der und der Straße. Und was hat man früher gemacht, Tobias? Man hat irgendwelche
Karten kopiert
und sich dann wahrscheinlich einen Rechtsanwalt eingefangen als bösen Bacillus. Oder hat
eine
Anfahrtsskizze gemacht.
Oder eine seitenlange Beschreibung, wie ich da und dort hinkomme mit kryptischen Ortsanweisungen oder Ortsumgehungen.
Ja. Was man jetzt ganz gut machen kann, ist durch die API, also die Schnittstelle seitens von JavaScript. Da gibt es jetzt auch eine PHP-Applikation, die diese Schnittstelle bereithält. Da kann man sagen, zeig mir bitte die Map an, die ist so und so breit, so und so hoch. Und zeig mir bitte die Standardansicht an und Zoom-Level. Und das kann man alles standardmäßig einstellen. Das heißt, das, was ihr von Google Earth bzw. Google Maps kennt, kann man auf eine Webseite einbinden. Findest du es sinnvoll, Tobias?
Es kommt auf die Anwendung an. Also es gibt sicherlich Anwendungen, wo das durchaus Sinn macht. Wenn jemand zum Beispiel Veranstaltungskalender pflegt oder dergleichen, dann ist die Google Maps-Variante schon ein interessantes Thema.
Ja. Würdest du das privat auf deine Webseite einbinden?
Also mir fällt jetzt momentan kein Grund an, wozu. Aber wenn sich dieser Grund ergibt, wäre es mit Sicherheit eine Möglichkeit, die man auch gut nutzen kann. Ja. Natürlich.
Das, was wir demnächst auf Chronico mal testen wollten, ist, wir haben ja auf Chronico diesem Geschichtsmagazin chronico.de Auch Veranstaltungen, sehr, sehr viele Veranstaltungen, auf die wir hinweisen. Da macht das natürlich Sinn, wenn du eine kleine Google Maps-Karte hast und kannst zumindest mal sehen, in welcher Richtung das Ganze ist. Und ich denke, weiterführende Links kann man dann anbieten, wo man eventuell eine Route über Google Maps oder sonstige Dienste macht. Das Schöne an Google Maps ist, dass du halt mit einfachen Mitteln sehr schnell deine Karte bekommst, ohne dass du Lizenzgebühren für irgendwas bezahlen musst. Doch Obacht, es gibt natürlich auch für Unternehmen, da sollte man sich genau nochmal die Lizenzbestimmungen durchschauen. Da gibt es, glaube ich, noch eine Pro-Variante. Ich bin mir aber nicht sicher, die eventuell ein bisschen Geld kosten würde.
Die Pro-Variante kostet definitiv Geld, soweit ich das im Überblick habe. Aber für die private Nutzung oder für die Nutzung in Open-Source-Umgebung, sprich, ich mache das jedem, stehe das jedem zur Verfügung kostenlos. Er kann kostenlos auf diese Seiten gehen und die Google Maps auf den Seiten, die ich verwende, nutzen. Für den gibt es dort keinerlei lizenzrechtliche Einschränkung. Es muss eben nur ersichtlich sein, dass die Maps ursprünglich von Google stammt.
Ja. Was man grundsätzlich auch nochmal machen sollte, gerade wenn man so Sachen von Google einsetzt, nochmal genau durchlesen, die Lizenzbestimmungen, ob man eventuell irgendeinen Passus in seine AGB beziehungsweise auf sein Impressum setzen muss, weil da irgendwelche datenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht ganz passen. Also da sollte man sich genau informieren. Aber wenn das alles okay ist und ihr könnt damit leben, dann packt das auf eure Seite. Ich denke, ganz sinnvoll. Als nächstes habe ich auf meinem Zettel stehen JavaScript-Bibliotheken im Allgemeinen, spezieller vielleicht jQuery. Du hast eine kleine Liste.
Eine ganz kleine, ja.
So die wichtigsten JavaScript-Bibliotheken, dass wir sie einmal genannt haben vielleicht.
Okay, fangen wir mal oben an. Prototype ist eigentlich eine relativ alte Bibliothek schon oder eigentlich mehr ein Framework.
Ja.
Dann jQuery, eigentlich mit die bekannteste mittlerweile.
Ja.
Gerne eingesetzt von Leuten, die nicht unbedingt programmierfreudig sind, sondern einfach relativ schnelle Ergebnisse haben möchten.
Zum Beispiel ich.
Geht mir genauso. ich weiß leider nicht genau, wie man es ausspricht, aber ich tippe mal MooFX.
MooFX, ja, genau. MooFX ist eine, ja, recht stylische. Die haben sich so einen Namen gemacht, weil sie recht stylische Effekte hatten. Der Accordion-Effekt ist eigentlich mit dem MooFX, denke ich, auferstanden.
Basiert übrigens auf Prototype.
Basiert auf Prototype mit dem Unterschied, dass es an sich sehr schmal ist, aber immer noch diesen Rucksack von Prototype hinten dran hat, was eigentlich recht groß sein sollte. Deswegen haben sich eben Alternativen rauskristallisiert, wie zum Beispiel jQuery. Was hast du da auf deinem Zettel stehen?
Auch ein sehr bekannter Ableger, Scriptageless.
Scriptageless, ja.
Oder Scriptageless, ja. Wie auch immer man die ausspricht. Aber ja. Scriptageless klingt einleuchtend, ja.
Ist eigentlich auch recht viel benutzt, wie ich das gesehen habe. Zum Beispiel setzt auf diese Bibliothek die Lightbox auf. Das ist auch nochmal eine Sache, die wir gleich ansprechen sollten. Was hast du noch?
Also hier gibt es noch eine aufgeführte Rico, die kenne ich ehrlich gesagt nicht.
Das sagt mir jetzt auch nichts.
Aber die basiert angeblich auch auf Prototype.
Ja.
Dann eine, die momentan immer mehr an Bedeutung gewinnt, das ist die Yahoo User Interface Library, die sogenannte YUE.
Ja, genau.
Oder I.
Die übrigens extrem gut dokumentiert ist.
Da habe ich heute eine interessante Anekdote gehört. Yahoo benutzt momentan die API von Google, um bestimmte Sachen zu nutzen. Und ja. Google nutzt momentan gerne diese Yahoo User Face Interlibrary auf ihren Seiten, um bestimmte Sachen zu verwenden. Also das ist eine wirklich interessante Geschichte.
Vielleicht merchen die das sowieso demnächst, Yahoo und Google. Das wäre vielleicht das Neue. Vielleicht sind wir die Ersten, die das verkünden können.
Und dann eine inzwischen auch relativ bekannte, das ist die Aptana oder Aptainer,
ja.
The Web RDE. Ist unter den Hardcore-Programmierern unglaublich weit verbreitet.
Ja. Grundsätzlich, JavaScript-Bibliotheken kann man einsetzen, wenn man gerade in Sachen unobtrusive JavaScript, also jetzt, man möchte nicht in seinem HTML-Quelltext diese On-Click-Events haben oder also dieses direkte JavaScript bei den einzelnen HTML-Elementen, sondern man bindet nur eine einzige JavaScript-Datei ein und steuert das über den DOM-Baum, also die ganzen Elemente, die wir ansprechen will. Mit JavaScript-Bibliotheken im Allgemeinen kann man tolle grafische Effekte machen, wie ihr das seht auf Technikwürze rechts im Menü, wenn ihr auf einer Detailseite seid, wo das Menü auf und zuklappt. Das ist zum Beispiel mit jQuery umgesetzt. Was natürlich auch ein Stichwort ist, ist gerade Ajax. Mit den JavaScript-Bibliotheken?
Ja, wobei man ja natürlich den Unterschied sehen muss. Ne? Die meisten JavaScript-Bibliotheken bieten auch irgendwo in ihrer Bibliothek oder in ihrer Library Elemente, mit denen sich Ajax-Elemente umsetzen lassen.
Ja.
Aber man darf JavaScript und Ajax nicht unbedingt gleichsetzen. Also es ist definitiv noch schon ein Unterschied vorhanden.
Ja. Aber zumindest kannst du durch Einsatz dieser JavaScript-Bibliothek eben zu Ajax kommen und Ajax
ja,
dann nutzen.
Das auf jeden Fall. Gerade Prototype ist da ja relativ bekannt und beliebt. Wobei natürlich auch die anderen Bibliotheken, sprich jetzt zum Beispiel jQuery, durchaus auch Anwendung für Ajax bieten.
Aber wieso gibt es überhaupt die JavaScript-Bibliotheken? Also ich meine, dass es sie deswegen gibt, damit man nicht alles in JavaScript selbst programmieren müsste.
Richtig, das glaube ich auch. Zumal, wenn man sich diese schöne jQuery-Dokumentation oder auch die allgemeinen, den jQuery-Code anguckt, jQuery-Quellcode, dort ist ja eigentlich relativ alles gut dokumentiert. Ja. Die Dinge, die man benötigt, nimmt man sich dort heraus und den Rest schmeißt man dementsprechend wieder weg.
Also ich persönlich habe mich richtig auf jQuery eingeschworen, benutze es bei uns in der Agentur eigentlich nur noch, mache ständig Sachen, also seitens für irgendwelche Effekte, die ich mache, oder ich mache irgendwelche anderen Sachen und benutze es dafür, um die Usability der ganzen Webseite bzw. der Applikation, die ich da mache, hervorzuheben, sodass ich ähnliche Effekte erzielen kann, wie als wenn du jetzt ein Programm genau auf deinem Computer ausführst und kannst mit Drag and Drop irgendwelche Sachen machen oder du kannst jetzt irgendwelche interaktiven Sachen machen, dass das eine von dem anderen abhängig ist und so weiter und so fort. Vorteil eben dieser Bibliotheken ist, dass du eine Syntax hast, die recht schnell, zumindest für jQuery kann ich das behaupten, recht schnell zu erlernen ist und dass du mit wenigen Programmierzeilen quasi sehr schnell Ergebnisse erzielen kannst.
Vor allem, ich finde ebenfalls, also aus meiner Sicht ist einer der größten Vorteile, dass ich im Prinzip alles, was ich benötige, in einer JavaScript-Datei habe und nicht aus unterschiedlichen Quellen Sachen zusammensuchen muss. Und meistens sind die Bibliotheken so umfangreich, dass im Prinzip alles drin ist, was ich brauche.
Genau.
Dass ich gar nicht auf mehrere Bibliotheken zurückgreifen muss.
Ja, aber auch da sollte man natürlich mal genau gucken, was für ein Pferdeschwanz man sich da hinten mit schleppt. Also gerade Stubtageless ist ein riesen Huckepack, den man ständig mitlädt. Ich weiß es nicht, ob es mindestens 50 Kilobyte sind oder sogar 30. Das solltet ihr genau abwägen. Also wenn ihr nur einen kleinen Effekt braucht und sonst nichts, dann bringt es nichts, dass ihr euch die gesamte Bibliothek runterladet, sondern müsst dann nochmal schauen, eventuell ist eine andere Bibliothek vielleicht vorteilhafter für euch.
Stimmt, in der Regel bindet man sich der externen ein und wenn man da so 58, einen Rattenschwanz von 58 Kilobyte hat, das klingt im ersten Moment nicht wirklich viel, nur wenn das permanent nachgeladen wird, hat man dann doch schon gerade bei den immer noch vorhandenen Modem-Nutzern, macht man sich keine Freunde.
Ja. Worauf man auch setzen sollte, wenn man jetzt eine fertige Bibliothek hat und man möchte an dieser Bibliothek nichts ändern, dann kann man sich bei den meisten eine Compressed-Version runterladen. Das ist eine komprimierte Version, die durch Base64 bzw. Base61 eben so komprimiert ist, dass der Client-Rechner, also unser Computer jetzt zum Beispiel, das Ding wieder dekomprimiert und uns dann die gesamte Bibliothek zur Verfügung stellt. Also wenn ich großartig entwicklungstechnisch eingreifen möchte oder mal gucken sollte, wie es funktioniert, achtet darauf, dass ihr euch die Compressed Version runterladet. JavaScript-Bibliothek im Allgemeinen. Abgefrühstückt. Fazit, sinnvoll, ja oder nein? Ich würde sagen, eindeutig in Sachen Usability, ja.
Es kommt drauf an. Also wenn diese Bibliotheken von sich aus schon so eingestellt sind, dass die Funktionalität dann auch dann erhalten bleibt, wenn ein Benutzer sein JavaScript nicht aktiviert hat, dann halte ich es auch für eine sinnvolle Sache. Nur wenn ich eine Seite unbenutzbar mache, indem ich kein JavaScript verwende oder das JavaScript deaktiviert habe, ist das ganz schön viel. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen.
Man sollte generell aufpassen,
würde
ich auch sagen. Also es sollte immer eine Alternative sein. Was mit JavaScript-Bibliotheken abzufrühstücken ist, ich denke, da sind wir auch schnell durch, sind Lightboxen. Lightboxen, das werdet ihr sicherlich neuerdings auf fast jeder Webseite sehen, ist, ihr klickt ein Thumbnail an von einem kleinen Bild und es öffnet sich Voodoo-zaubermäßig ein schwarz gefärbter Hintergrund und ihr seht das Großbild in Großbildansicht.
Und es skaliert auch noch recht hübsch meistens
bei den neuen Versionen. Ihr könnt mit Links-Rechtsklick auf das Bild zu den nächsten Versionen kommen, also zu den anderen Bildern, die eventuell dahinter sind. Also mit dieser JavaScript-Bibliothek und dieser Lightbox kann man eigentlich fast schon sich eine kleine Galerie zurecht programmieren. Jetzt ohne, dass man jetzt zum Beispiel Detailseiten in HTML schreiben müsste, die nochmal extra die Großbild an sich zeigen. Ne?
Es nimmt eine ganze Menge Arbeit ab. Und der Eindruck ist ja optisch wirklich nett. Also es ist ja nicht so, dass es stören würde.
Ja.
Nur bei einer Vielzahl von Bildern, wenn man eben nochmal schnell eins raussuchen möchte, ist es eben umständlich. Aber wenn man nur so ein paar Bilder verwendet, meinetwegen jetzt vier Thumbnails, die man dem Besucher anbieten möchte, um ein Großbild daraus zu, oder ein Großbild anzuzeigen, sind diese Lightboxen eine schöne Möglichkeit.
Ja. Gerade in Richtung Galerie, nächstes Stichwort, das hier habe ich mir aufgeschrieben, sind Flash-Galerien. Wer zum Beispiel einen Haufen Bilder hat und achtet jetzt nicht so unbedingt auf die Barrierefreiheit, der kann natürlich einen Flash auch in dieser Form einsetzen. Da gibt es auch hunderte von Möglichkeiten, Open-Source-Möglichkeiten. Dann gibt es noch Flash-Galerien, die kann man kaufen für, was weiß ich, 30 oder 40 Dollar beziehungsweise Euro. Ist dazu da, dass ihr euch das Flash einbindet, könnt euch einen XML-File erstellen und das fräst das Verzeichnis durch und zeigt euch die Bilder hübsch animiert an. Sinnvoll? Ja, nein.
Also das ist auch wieder so eine Sache des Anwendungszwecks. Also ich persönlich bin kein großer Flash-Freund, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es gibt Sachen, wo Flash auch durchaus Sinn macht, wo Flash wirklich gut aussieht, wo Flash für den Benutzer auch einfach die beste Alternative darstellt. Bei Flash-Galerien kann das durchaus der Fall sein. Aber eben so im Allgemeinen, ich würde sagen, es ist wirklich vom Anwendungszweck abhängig. Wenn jemand zum Beispiel ein großer Fotograf ist und bindet permanent neue Bilder an und möchte kein Content-Management-System damit bemühen, ist, glaube ich, eine Flash-Galerie eine gute Alternative.
Ja. Als nächstes auf meinem Zettel habe ich mir Shops aufgeschrieben. Da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Man kann sich, wenn man jetzt keinen eigenen Shop online stellen möchte, sowas machen wie in der Stadt Blume 2000. Das ist ja ein Franchise-Nehmer, da ist ein Unternehmer, der packt sich draußen die Banner vor die Tür von Blume 2000 und alle Leute denken, das ist jetzt ein großer Blumenhändler oder ist interessanterweise so ein Franchise-Nehmer. Das Ganze gibt es natürlich auch für Webdesigner, Webentwickler und zwar in Form eines Amazon-Shops, das ist recht neu. Oder zum Beispiel Spreadshirt, was wir auf der Technik für die Seite für kurze Zeit hatten. Spreadshirt ist, wenn ihr T-Shirts, Pullover, Socken,
Taschen, alles Mögliche
zusammenstellen wollt, dann könnt ihr das mit eurem Logo versehen oder irgendwas hochladen und das dann verkaufen. Und das funktioniert dann so. Weißt du genau, wie das funktioniert?
Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Ich glaube, es läuft auf Provisionsbasis, ne?
Naja, es läuft so, dass du eben Produkte dir zusammenklickst, diese online in deinem Shop angezeigt werden auf deiner Website und die Bestellung tatsächlich nicht bei dir eingeht, sondern dann eben direkt bei Spreadshirt direkt. Die machen auch die ganze Abwicklung und du bekommst eine Provision.
Genau, das habe ich mir jetzt auch fast vorgestellt.
Genau, also die einfachste Variante. Was jetzt recht neu ist, ist zum Beispiel, ich weiß nicht, was es noch für Shop-Alternativen gibt, aber mal erwähnenswert ist ein Amazon-Shop. Man kann jetzt bei Amazon einen Shop einrichten, sich seine Produkte auch zusammenklicken, beispielsweise bei Technikwürze, wenn wir jetzt sagen, wir machen Buchrezensionen und wir machen ein bisschen Podcasting, dann packen wir noch ein Mikrofon aus, dann können wir uns die Produkte aus dem Amazon-Shop aussuchen und die in unserem Technikwürze-Shop zum Beispiel einstellen. Das sind also unsere auserwählten Produkte. Und diese Webseite kannst du durch ein Frame oder was auch immer zum Beispiel auf deine Webseite einbinden. Oder du verlinkst ganz normal drauf, wenn du auf Frames nicht setzen möchtest.
Das halte ich für eine spannende Sache, zumal die Amazon oder Amazon Produktpalette in den letzten Jahren dermaßen gewachsen ist. Ich glaube, die bieten ja eigentlich fast alles mittlerweile an.
Ja.
Also es ist eigentlich... Es ist schon fast ein Online-Versandhändler. Also es geht eigentlich schon über das normale Warenhaus hinaus.
Was natürlich dann wieder so funktioniert wie bei Spreadshirt. Also dass du nicht der wirkliche Ausüber, also der Shop-Betreiber bist, rechtlich schon. Nur dass denn, wie gesagt, das auch zu Amazon durchgeleitet wird.
Provisionsempfänger.
Genau, also du nichts anderes als eine mit Farben angepasste Webseite von Amazon vor dir hast, mit ausgewählten Produkten.
Na gut, die Produktpalette gibt es ja her, gerade wenn ich mich im technischen Bereich bewege. Ich glaube, es gibt inzwischen fast nichts, was man bei Amazon nicht kaufen kann, mal abgesehen von Blumen.
Ja, also ich denke, dass so ein Amazon-Shop oder Spreadshirt-Shop vielleicht dann Sinn machen könnte, wenn ihr meint, dass ihr sehr viel Buchrezension macht zum Beispiel und die Bücher ihr gleich anbietet, ist vielleicht eine bessere Alternative, als wenn ihr jedes einzelne Buch auf den unterschiedlichen Blogposts rausschiebt, sondern habt eine zentrale Seite, wo ihr die Bücher nochmal sammelt. Ist vielleicht eine gute Alternative, als wenn man jetzt eine Linkliste macht und dann 1000 Links zu Amazon hat.
In dem Fall definitiv schon, richtig.
Als nächstes habe ich mir noch aufgeschrieben, was wir vielleicht ansprechen könnten. Der Vorschlag kam von dir, Google AdWords. Klär uns mal auf, was sind Google AdWords? Wie kann man das für seine Webseite benutzen?
Also Google AdWords ist im Prinzip so entstanden, dass Google auch privaten Seitenbetreibern, was auch immer, wie sie für Seiten online haben, die Möglichkeiten hat, über Werbung auf ihren Seiten, meistens in Form von Textwerbung oder Textlinks, anhand von Pay-per-Click ist es, glaube ich, in dem Fall, eben durch einen gewissen Klickraten oder eben einen kleinen Umsatz zu generieren.
Also man kann Werbung auf seine
Webseiten einbauen. Man kann Werbung auf seinen Webseiten stellen, egal. Google hat relativ wenig Kriterien, wie so eine Website aussehen muss. Also, ja, die geben nicht vor, so und so viele Besucher musst du haben. Die schauen sich die Website durchaus vorher nochmal an. Aber die Bestimmungen sind jetzt nicht so extrem, dass die größtenteils alles ablehnen würden. Das ist eigentlich, ja, nicht der Fall. Im Gegenteil. Sie sind ja, sie generieren dadurch auch ziemlich viel Umsatz.
Google AdWords, was mir gerade als Stichwort noch einfällt, sind die ganzen Affiliate-Programme, an denen man auch teilnehmen kann. Was im Prinzip so funktioniert, wenn ich jetzt beim Affiliate-Programm mich anmelde und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel von eurem Kunden Apple jetzt Apple-Werbebanner zeigen, kann ich mir die Bannerformate raussuchen, die auf meiner Webseite anbinden, und ich biete dann quasi eine Plattform, die dann eben von diesem Affiliate-Partner beworben werden, und ich kriege dann, je nachdem, ob da drauf geklickt wird oder eingeblendet wird, je nachdem, was ich vom Vertrag abgeschlossen habe, dass ich dann meine Provision kriege.
Wobei, das gibt es ja auch von gesammelten Anbietern, und anbieten teilweise auch sogar, Amazon hat, glaube ich, ein Affiliate-Programm.
Ja.
Und das ist also inzwischen fast schon unüberschaubar, weil es dermaßen viele Anbieter gibt.
Also da könnte man auch eine eigene Sendung drüber machen und
sich dann mal
genauer diese Plattform anschauen. Fallen dir jetzt noch spontan irgendwelche Elemente ein, die man auf seine Webseite bringen könnte? Mit Ausnahme derer, die wir natürlich mit Jens Kochweiß letztens in der Sendung als ungeeignet angesprochen hatten.
Im Grunde genommen sind es ja einfach die einfachsten Dinge. Also jetzt reden wir über besondere Features, aber im Grunde fängt man ja eigentlich bei dem eigentlichen Inhalt an.
Ja.
Weil ohne Inhalt bringt mir die schönste Webseite
nichts.
Ja. Im Grunde, es gibt sicherlich viele schöne Möglichkeiten, irgendwelche ganz tollen Features einzubinden. Nur wie in der letzten Sendung bereits angesprochen, die meisten von denen tragen nicht gerade dazu bei, meinen Besuchern mehr Informationen oder sinnvolle Informationen zuzutragen, sondern sie verwirren in der Regel mehr.
Also ich würde auch sagen, für diese Sendung bleibt festzuhalten, schaut euch bitte genau an, ob ihr diese Elemente wirklich auf der Webseite braucht, ob sie euch persönlich Nutzen bringen oder ob sie auch ganz insbesondere euren Lesern bzw. Hörern, je nachdem, was ihr für eine Webseite anbietet, auch einen Nutzen bringen. Also was wir schon in der letzten Sendung gesagt hatten, ist, so ein Wetter von Hannover wird dir sehr wenig bringen, wenn du zum Beispiel ständig in Essen unterwegs bist.
Also wenn wenn ich nicht Hannover wohne, bringt mir dieses Wetter eigentlich gar nichts,
ja,
weil es interessiert im Grunde auch keinen.
Und ebenso wenig bringt kein Amazon-Shop, der jetzt zum Beispiel Tastaturen verkauft, wenn ich ganz ständig über irgendwelche T-Shirts rede. Also
richtig, also das Ganze wird so schön unter dem Begriff Zielgruppenaffinität zusammengefasst. Also das ist nun was, wo man drauf achten sollte.
Also ich würde eigentlich sagen, auf einer Webseite immer weniger ist mehr. Eigentlich ist der Trend bei einigen Designern sogar, das Design zu reduzieren, die Elemente zu reduzieren, um wirklich nur die Informationen rauszubringen, die man gerade braucht. Und da ist natürlich abzuwägen, ob es eventuell Möglichkeiten gibt, durch eine JavaScript-Bibliothek das so zu machen, dass man Elemente zuklappt und die später wieder aufklappen kann. Spannende Geschichte, aber ich denke, es gibt schon einige Sachen. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es uns bitte in den Kommentarbereich von Technikwürze. Natürlich hören wir uns auch gerne von euch an, ob diese Vorschläge, die wir gemacht haben, vielleicht für euch gar nicht so relevant sind.
Oder ob es bessere gibt, noch weitere Vorschläge.
Musik, präsentiert von Podsafe Music Network.
So, für euch gibt es noch ein bisschen Musik aus dem Podsafe Music Network. Mit dabei in diesem Sendung war Tobias Glawe. Schönen Dank, dass du hier warst.
Ja, vielen Dank auch.
Hast du eine Webseite, die du verkünden kannst für diejenigen Leute, die noch nicht ganz wissen, wer du bist?
Also gut, ich könnte mal einen Blog veröffentlichen. Also das ist jinodio.de, vielleicht auch nochmal in der Technikwürze verlinkt,
genau,
der wird so nett ist. Momentan noch down, aber ich hoffe, dass, wenn die Sendung online geht, dass er dann schon wieder zur Verfügung verfügbar ist.
Genau. Wir haben was rausgesucht aus dem Podsafe-News-Network. Was ist das?
Ja, das ist Carlina with Soul With Me.
Okay, das hört ihr jetzt. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschalten würdet, wenn es heißt Technikwürze, euer Design- und Webstandards-Podcast. Bis dahin.
Vielen Dank.
You're creeping back in my mind. God, it's been such a long time that I felt so close to someone. Shared secrets one by one. Shared the moon and the sun. Stop looking for reasons to run. Been years of being self-sufficient. I don't mind if I don't want to talk. I can cry on my own shoulder. I can celebrate my way. I can drink champagne on a bed. bad day, I can sing for me my favorite tune, and I can cry out loud if I want to. It's been ages since there's been a me and you. Cause you're creeping back in my mind. God, it's been such a long time. How powerful a memory. Do I dare to dream? Will someone dare to dream with me? Will someone dare to soar with me? Will someone soar with me? Will you soar?